Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir ein Buch für Sie, das zwei Welten zusammenbringt, die auf den ersten Blick kaum etwas miteinander zu tun haben. Biologie und Informatik.
Ja, wirklich zwei Giganten.
Auf der einen Seite haben wir die Endosymbiose, also diese Idee, dass komplexes Leben durch eine Art Verschmelzung entstanden ist.
Mhm.
Und auf der anderen Seite die Computation, das Rechnen, das unsere ganze digitale Welt antreibt.
Genau.
Und was passiert, wenn man diese beiden Pole mal radikal zusammendenkt? Das ist genau die Frage, die Shintaro Miyazaki in seinem Buch Endosymbiotek kommt, über das Gemeinwerden neuer Medien stellt. Und wir schauen uns heute mal an, was für eine faszinierende Idee dahinter steckt.
Genau, das ist der Plan. Wir wollen für Sie heute mal die Kernaussagen dieses Buches herausarbeiten. Sehen Sie es als eine gemeinsame Reise.
Eine Reise wohin?
Wir starten vor ungefähr 2 Milliarden Jahren bei der Entstehung der allerersten komplexen Zelle und wir landen bei, bei wirklich radikal neuen Ideen für unsere digitale Zukunft.
Okay.
Und dabei zoomen wir ganz bewusst auf das Herzstück des Buches, also das zweite Kapitel. Aber um dorthin zu kommen, müssen wir natürlich erstmal die Bausteine verstehen, mit denen Miyazaki sein Gedankengebäude aufbaut.
Perfekt. Dann fangen wir genau da an, bei den Bausteinen. Der erste ist die Endosymbiose.
Richtig.
Die meisten von uns erinnern sich da vielleicht noch dunkel an den Biologieunterricht. Das ist dieser Prozess, bei dem ein Organismus einen anderen in sich aufnimmt und die dann zu was ganz Neuem werden.
Das Paradebeispiel sind ja die Mitochondrien in unseren Zellen.
Genau die. Die waren ja mal eigenständige Bakterien, die irgendwann von einer größeren Zelle quasi, geschluckt wurden.
Und Miyazakis Pointe hier ist so einfach wie gewaltig, oder? Ohne diesen Akt der Inklusion, des In-sich-Aufnehmens, gäbe es uns einfach nicht. Kein komplexes Leben, keine Pflanzen, keine Tiere, nichts.
Und dann der zweite Baustein, Computation. Und da gräbt das Buch, wie ich finde, viel tiefer, als wir es gewohnt sind. Es geht eben nicht nur um Nullen und Einsen.
Absolut. Er geht zurück zur lateinischen Wurzel, computare.
Was so viel heißt wie gemeinsam einschätzen oder zusammen veranschlagen.
Es war also von Anfang an ein kollektiver Akt. Er bringt da auch ein tolles historisches Beispiel, den Computus.
Ah, die Berechnung des Osterdatums im Mittelalter.
Genau, eine wahnsinnig komplizierte Sache damals. Und es zeigt, Computation war schon immer mit Machtpolitik verbunden.
Wow, okay. Die Verbindung vom Osterdatum zur Machtpolitik, die hätte ich jetzt nicht sofort gesehen.
Naja, überleg mal.
Wer den Kalender kontrolliert, also die gemeinsame Zeitrechnung, der gibt den Takt vor. Das ist ja im Grunde eine frühe Form von Computation.
Genau das ist der Punkt. Computation war nie neutral. Es ging immer darum, wer legt die Regeln fest, wer plant die Zukunft.
Und jetzt kommt der Clou des Buches.
Jetzt kommt der Clou. Er verschmilzt diese beiden Begriffe, Endosymbiose und Computation, zu einem komplett neuen Wort. Endosymbiokomp.
Endosymbiokomp. Das klingt ja erstmal wie ein ziemliches Theoriemonster. Was genau sollen wir uns darunter vorstellen?
Miyazaki bricht es zum Glück auf 3 Ebenen herunter. Erstens, als ein Theoriemodell für ein solitarisches Zusammenleben.
Okay.
Zweitens, als eine Anleitung, wie wir lebenserhaltende Prozesse in neue, abstrakte Maschinen, also Computerprogramme, übersetzen können.
Und drittens?
Und drittens, denk's praktisch als eine Art, gemeinsam programmierte Überlebensmaschine.
Gut, das sind 3 große Ideen. Fangen wir mit der ersten an. Ein solidarisches Theoriemodell. Heißt das im Grunde, er will eine Art Betriebssystem für die Gesellschaft entwerfen, das auf Kooperation statt auf Wettbewerb basiert?
Das trifft den Kern. Statt jeder für sich schlägt er ein Modell vor, das von Anfang an auf gegenseitige Unterstützung ausgelegt ist.
So wie die Urzelle das Mitochondrium nicht bekämpft, sondern
integriert hat. Genau. Und dadurch sind beide stärker geworden. Ein ganz wichtiges Grundprinzip davon ist, es funktioniert immer von unten nach oben.
Also? Bottom up.
Ja, die die Arbeit machen, die produktiven Elemente, die behalten die Kontrolle.
Und das System soll, wie Sie sagten, nach innen operieren. Was bedeutet das konkret?
Das ist ein fundamentaler Unterschied zu unserer heutigen Logik. Denken Sie mal an eine Fabrik. Die produziert ein Produkt und als Nebenprodukt Müll.
Den sie dann nach außen abgibt, in die Umwelt entsorgt.
Richtig. Ein endosymbiotisches System kennt aber keinen Abfall. Alles wird im Inneren wiederverwertet. Es gibt einen nach innen gerichteten Zerfall, der wieder zu Nährstoffen wird.
Es übernimmt also Verantwortung für die eigenen Prozesse.
Genau. Statt die negativen Folgen einfach auszulagern.
Das erinnert mich sofort an moderne Smartphones. Die sind ja quasi das genaue Gegenteil.
Absolut.
Komplett versiegelt, man kann nichts reparieren. Wenn der Akku kaputt ist, wird das ganze Gerät zu Elektroschrott. Das Problem wird also perfekt nach außen entsorgt.
Ein Endosymbio-Compass-Smartphone müsste also komplett anders aufgebaut sein. Es wäre modular, reparierbar.
Seine Bestandteile wären wiederverwertbar.
Genau. Nach innen und auf Langlebigkeit ausgelegt. Und mit dem Gedanken sind wir jetzt perfekt vorbereitet für das Herzstück des Buches, das zweite Kapitel. Da zeigt er, wie dieses Prinzip in der Biologie und der Technik funktionieren kann.
Okay, dann rein in die Zelle. Er fängt wieder bei den Mitochondrien an und zitiert den Biochemiker Nick Lane.
Ah ja, der ihre Elektronentransportkette als ein kleines elektrisches Kabel beschreibt.
Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Diese winzigen Kraftwerke haben die Energieeffizienz unserer Vorläuferzellen so radikal gesteigert,
dass sie überhaupt erst die Energie hatten, um größer und komplexer zu werden. Ohne diesen Turbo gäbe es keine Vielzeller. Punkt.
Genau. Aber dieser Prozess ist eben kein ungebremstes Wachstum.
Nein, überhaupt nicht. Er hat eine unglaublich wichtige eingebaute Selbstregulierung. Die Apoptose.
Den programmierten Zelltod.
Richtig. Und die Mitochondrien sind hier die zentralen Schalter. Wenn die Zelle beschädigt ist, zu alt wird oder einfach nicht mehr richtig im Verbund mitarbeitet, dann
lösen die Mitochondrien ein Signal aus, das zur Selbstauflösung führt.
Sie opfert sich quasi für das Wohl des Gesamtorganismus.
Das Buch nennt die Zelle an der Stelle ein eukaryotisches Dispositiv. Das klingt jetzt wieder sehr akademisch. Was ist damit gemeint?
Im Grunde beschreibt es die Zelle als eine Art kleine Maschine mit einer ganz klaren Regel. Und diese Regel lautet:
Produziere einen ständigen Überschuss an Energie.
In Form des Moleküls ATP.
Genau. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt, den das Buch so stark macht. Dieser Überschuss darf nicht gehortet werden.
Ah.
Er muss verschwendet an die Umgebung abgegeben werden. Erst diese großzügige Verausgabung von Energie ermöglicht es anderen Zellen zu wachsen und sich zu vernetzen. Kooperation wird also durch Verschwendung erzwungen.
Ja, quasi.
Und was passiert, wenn eine Zelle sich nicht an diese Regel hält, wenn sie egoistisch wird und die Energie für sich behält?
Dann wird sie zur Gefahr für das ganze System. Sie bricht diesen Pakt des Teilens und die Konsequenz ist brutal und logisch. Die Apoptose wird ausgelöst.
Das Kollektiv zwingt das Individuum also, sich selbst zu eliminieren.
Um den überlebenswichtigen Energiefluss für alle aufrechtzuerhalten. Genau.
Um das greifbarer zu machen, nutzt das Buch eine wirklich krasse Analogie. Krebs.
Ja.
Es beschreibt Krebszellen als genau solche Zellen, die einen Weg gefunden haben, diesen programmierten Selbstmord zu umgehen. Sie schalten auf einen älteren, viel ineffizienteren Stoffwechsel um.
Den sie quasi aus der Urzeit der Einzeller kennen.
Das Buch nennt das einen egoistisch-liberalen Stoffwechsel. Krebs ist demnach eine Art unizellulärer Liberalismus.
Puh. Ja.
Das grenzenlose, egoistische Wachstum des Einzelnen, das am Ende das Kollektiv, also den ganzen Körper, zerstört. Ein totales Scheitern des endosymbiotischen Prinzips.
Das ist eine sehr politische Lesart der Biologie, die das Buch da vornimmt, aber sie ist unglaublich wirkmächtig.
Absolut. Dieses Bild von Krebs als unizellulärer Liberalismus ist wirklich eindringlich und ehrlich gesagt auch ziemlich düster.
Ja.
Wenn das auf biologischer Ebene das Problem ist, welche Hoffnung gibt uns das Buch dann für unsere Technologie, die ja oft genau dieses Prinzip des unendlichen Wachstums feiert?
Genau an diesem Punkt schlägt das Buch die Brücke. Und zwar mit dem Konzept des minoritären Computierens.
Okay.
Es ist eine Idee, die von den französischen Philosophen Deleuze und Guattari inspiriert ist. Und es geht dabei nicht darum, die dominanten Technologien, also Google, Facebook und so weiter, frontal anzugreifen oder zu zerstören.
Minoritäres Computieren, das klingt kompliziert. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ist das so eine Art Griller-Gardening in der digitalen Welt?
Das ist eine perfekte Analogie.
Man nutzt die bestehende Infrastruktur, also den zu betonierten Hinterhof, aber pflanzt darin etwas völlig anderes, Unerwartetes an.
Ja, genau das ist es. Man nimmt nicht den Bulldozer, um das Facebook-Rechenzentrum platt zu machen. Stattdessen nutzt man die Plattform selbst auf eine Weise, für die sie nie gedacht waren.
Um zum Beispiel gemeinschaftliche Projekte zu organisieren?
Wissen freizuteilen, anstatt nur Daten für Werbezwecke zu generieren. Man eignet sich die Werkzeuge der Macht an und nutzt sie für die eigenen, emanzipatorischen Zwecke.
Das wäre also die Gegenstrategie zu dem, was die Medientheoretikerin Mackenzie Walk Vektorialismus nennt.
Richtig.
Also diese Idee, dass wir in einer neuen Klassengesellschaft leben, in der eine winzige Elite nicht mehr Fabriken, sondern die Infrastruktur der Information kontrolliert.
Die Vektoren über die Daten fließen. Und der Rest, die Wissensarbeiter, werden ausgebeutet. Minoritäres Computing wäre dann der Versuch der Hackerklasse, diese Vektoren zurückzuerobern.
Genau. Und das Schöne am Buch ist, dass es hier nicht bei der reinen Theorie bleibt. Es zeigt ganz konkrete Beispiele.
Nehmen wir mal das Companion Modeling oder kurz COMMOD.
Das ist dieser Ansatz, wo verschiedene Leute mit völlig unterschiedlichen Interessen zusammenkommen. Sagen wir mal Landwirte, Umweltschützer, die Bürgermeisterin.
Und anstatt endlos zu streiten, nützen sie gemeinsam Computersimulationen und sogar brettspielartige Rollenspiele, um ein komplexes Problem wie zum Beispiel Wasserknappheit zu verstehen. Stimmt's?
Ja, und das Entscheidende ist, das Ziel ist nicht, dass der Computer am Ende die eine perfekte Lösung ausspuckt.
Der Computer ist nur ein Werkzeug.
Das eigentliche Ziel ist der gemeinsame Lernprozess, dass der Landwirt die Perspektive der Umweltschützerin versteht und umgekehrt.
Es geht um das gemeinsame Erarbeiten einer Lösung, nicht um die Optimierung durch eine Maschine.
Und dann gibt es ja noch diese ganze Bewegung rund um Permacomputing und Slow Computing. Das ist ja nicht einfach nur Technikfeindlichkeit, oder?
Überhaupt nicht. Es ist das genaue Gegenteil. Es ist der Versuch, eine tiefere, nachhaltigere Beziehung zu unserer Technologie aufzubauen.
Es geht darum, Geräte zu entwerfen, die reparierbar sind.
Reparierbar, ressourcenschonend, langlebig. Hardware wieder zu verstehen, anstatt nur Konsument einer Blackbox zu sein. Das Buch zitiert da die Künstlerin Marlos de Valk mit einem wunderbar radikalen Vorschlag.
Welchen?
Wir sollten, ähnlich wie in der Permakultur, unsere technologischen Ökosysteme erst einmal ein ganzes Jahr lang nur beobachten, bevor wir irgendetwas Neues implementieren. Einfach nur, um zu verstehen, was da eigentlich passiert.
Ein Jahr lang nur beobachten. Das ist in unserer Tech-Welt eine absolute Revolution. Aber das Buch geht ja sogar noch einen Schritt weiter und schaut sich das Feld des Unconventional Computing an.
Ja, und das ist wirklich der wildeste Teil. Das ist der Versuch, komplett über unsere siliziumbasierte binäre Logik von Nullen und Einsen hinaus zu denken.
Moment mal, Sie haben da in der Vorbesprechung etwas gesagt, das kann man nicht einfach so übergehen. Rechnen mit Schleimpilzen.
Ja.
Das klingt nach Science Fiction. Wie soll das denn funktionieren? Das müssen Sie uns jetzt genauer erklären.
Das ist tatsächlich real und ein absolut faszinierendes Forschungsfeld. Forscher haben zum Beispiel Haferflocken, also die Leibspeise von Schleimpilzen, in einer Petrischale ausgelegt.
Okay.
Und zwar in der Form der größten japanischen Städte rund um Tokio. Dann haben sie einen Schleimpilz im Tokio-Punkt platziert. Und über Stunden hat dieser Pilz dann Fäden ausgebildet und das effizienteste Wegenetz zwischen all diesen Nahrungspunkten gebildet.
Das ist nicht Ihr Ernst.
Doch. Ein Netz, das dem realen Tokioter U-Bahn-System verblüffend ähnlich war. Der Pilz berechnet also den kürzesten, effizientesten Weg.
Das ist ja unglaublich. Er löst ein komplexes Logistikproblem ohne einen einzigen Transistor.
Genau. Und das ist das Spannende an diesen unkonventionellen Methoden, zu denen auch Rechnen mit chemischen Reaktionen oder DNA gehört. Sie sind oft langsam und nicht immer hundertprozentig exakt wiederholbar.
Aber,
und das ist der entscheidende Punkt im Buch, sie sind extrem energieeffizient, sie können sich anpassen und sich teilweise sogar selbst heilen. Sie zwingen uns, unsere fixen Ideen von Effizienz und Geschwindigkeit komplett zu verlernen.
Okay, von der Biologie über Guerilla-Hacking bis zu rechnenden Schleimpilzen. Das Buch spannt einen riesigen Bogen. Wie führt Miyazaki das im letzten Kapitel alles zusammen? Was ist die große Vision?
Die große Vision mündet in einem einzigen Wort: Gemeinwerden.
Gemeinwerden.
Er plädiert für eine bewusste Rettung des Wortes gemein im Deutschen. Weg von der negativen Bedeutung wie niederträchtig oder hinterhältig.
Und zurück zur ursprünglichen Bedeutung von gemeinsam, gemeinschaftlich. Das, was allen gehört. Die Allmende.
Genau. Eine Art Rehabilitierung des Gemeinschaftlichen. Und dafür braucht es eine Kritik an der historischen Entwicklung.
Das Buch zeigt also auf, wie seit dem Spätmittelalter alles, was gemein war, systematisch abgewertet wurde.
Ja, während das Exzellente, das Besondere, das Privateigentum und das einzelne Genie aufgewertet wurden. Gemeinwerden ist die bewusste Umkehrung dieser Entwicklung.
Moment, und da schließt sich doch der Kreis zur Biologie. Zurück zu diesem Prinzip der gemeinen Verausgabung, von dem wir bei den Zellen gesprochen haben.
Exakt. Sie haben es erfasst. Hier schließt sich der Kreis. Das Buch bezieht sich auf den französischen Denker Georges Bataille und sein Konzept der Dépense, der Verausgabung.
Okay.
Batailles Kernthese war, das Leben an sich produziert immer einen Energieüberschuss. Und dieser Überschuss muss verausgabt, verschenkt, ja verschwendet werden.
Ohne eine Erwartung auf Gegenleistung. Das ist das genaue Gegenteil von Sparen, von Akkumulation.
Und das ist genau das, was die Mitochondrien in unseren Zellen tun.
Ihre erzwungene, großzügige Verschwendung von Energie in Form von ATP ist der Treibstoff für alles komplexe Leben.
Richtig. Und die Analyse im Buch lautet, der Kapitalismus ist ein System, das diesen natürlichen Fluss der Verausgabung gezielt blockiert, um den Überschuss als Reichtum anzuhäufen.
Das, was Bataille den verfemmten Teil nannte.
Genau. Das Ziel des Gemeinwerdens ist es also, diesen Fluss wieder freizusetzen. Auf allen Ebenen. Und Endosymbiocomp ist der Vorschlag für ein Werkzeug, ein offenes Medium, um diesen Prozess gemeinsam zu gestalten.
Das Buch endet dann ja mit einer riesigen, fast schon schwindelerregenden Frage.
Ja.
Es fragt, ob wir als Menschheit heute an einer ähnlichen evolutionären Schwelle stehen wie diese Urzellen vor 2 Milliarden Jahren. Ob wir nur überleben können, wenn wir eine neue, diesmal soziotechnische Endosymbiose schaffen.
Ein Sprung nach vorn durch eine radikale Form der Kooperation. Das ist die abschließende Vision, ja.
Wow.
Wenn man also alles zusammennimmt, ist die zentrale Erkenntnis für Sie, Endosymbiocomp ist so viel mehr als ein Technik- oder Medientheoriebuch.
Das ist es definitiv.
Es ist ein tiefgründiges, an manchen Stellen fast poetisches Plädoyer, das Biologie, Philosophie und Informatik verwebt, um eine völlig andere Art des Zusammenlebens zu skizzieren. Eine, die auf Kooperation, Verausgabung und Kontrolle von unten basiert.
Und der vielleicht revolutionärste Gedanke, den Sie aus dieser Lektüre mitnehmen können, ist folgender. Das alles ist keine abstrakte Utopie. Unsere Körper praktizieren auf zellulärer Ebene seit 2 Milliarden Jahren genau diese Art von nachhaltiger, kooperativer und dezentraler Komputation.
Mhm.
Die größte Herausforderung ist vielleicht gar nicht, eine völlig neue Zukunft zu erfinden, sondern endlich die Prinzipien zu verstehen und anzuwenden, die schon immer Teil unserer eigenen Biologie waren, und sie auf unsere Gesellschaft und vor allem auf unsere Technologien zu übertragen.